Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin wieder gern zu euch gekommen und habe diesmal ein Thema, ein Wunschthema vorgegeben bekommen. Wir sind ja schon hineingenommen worden durch die Vertonung der Jahreslosung. Es ist schon wunderschön, dass es solch begabte Menschen gibt, die solche Jahreslosung auch immer gleich vertonen und auch durch die Gedanken, die wir von Uwe gehört haben, sind wir, denke ich, schon in das Thema hineingenommen worden. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt, eine gute Weihnachtszeit und seid auch alle gut in das neue Jahr hineingekommen und habt auch schon gute Erfahrungen gemacht, die ersten 11 Tage mit unserem Herrn, an der Hand von unserem Herrn. Wir haben ja auch schöne Lieder gesungen vorher, die auch dieses Gottvertrauen ausgedrückt haben. Und ich denke, das ist wichtig zu wissen. Meine Zeit, unsere Zeit steht in Gottes Händen und wir dürfen ihm fest vertrauen. So wie es auch im zweiten Lied immer wieder geheißen hat, Gott vertrauen. Ich denke, das ist das Entscheidende in dieser aufgeregten, unsicheren Zeit, in der wir heute leben. Ja, ich habe das Predigtthema, die Jahreslosung überschrieben. Festhalten, fernhalten. Festhalten, fernhalten. Es geht also, wie gesagt, um die Jahreslosung. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Eine kurze, knackige und klare Jahreslosung. Überhaupt stehen im 5. Kapitel des Briefes an die Thessalonicher sehr kurze, knackige Verse. In großer Kürze sind die ganzen Verse zusammengefasst und sie sind alle sehr kurz und prägnant, so wie auch unsere Jahreslosung. Und sie ist eigentlich, wenn man so sagen will, mitten aus dem Leben gegriffen. In unserem Alltag, da ist ständiges Prüfen und Beurteilen nötig. Und wir dürfen, denke ich, auch dazu unseren Verstand gebrauchen, um auch zu prüfen, um das Gute, das Brauchbare auszuwählen. Ich möchte uns ein paar Beispiele gerne aufzeigen, wo uns das nochmal deutlich werden soll, wo überall Prüfen und Beurteilen nötig ist. Und ich habe nur ein paar Beispiele. Es gibt viel, viel mehr. Wir sind ja ständig in unserem Alltag herausgefordert, spontan, unbewusst, auch bewusst zu prüfen, zu beurteilen und zu entscheiden. Wenn man nur an den Bereich denken, Lebensmittel, sind sie noch haltbar? Wir müssen prüfen, sind sie gesund, ist der Einkauf günstig oder kaufen wir beim anderen Supermarkt vielleicht das Gleiche viel günstiger. Laufend sind wir herausgefordert zu prüfen. Dann Gegenstände im Alltagsleben, Möbel. Passen sie in unsere Wohnung rein? Sind sie zu groß? Sind sie zu wuchtig? Ist das mit Material gut oder ist es nur Presssparen? Oder sind es schöne, stabile Möbel, die auch vielleicht einen Umzug nötigenfalls durchhalten oder fallen sie bereits nach einmal Abschrauben auseinander? Haushaltsgeräte. Elektrogeräte beispielsweise, Kühlschrank, Spülmaschine. Wie ist es mit dem Verbrauch? Ist es geschickt? Passt es rein überhaupt in die Küche, in die Einbauküche? Oder sind die Geräte zu groß, zu wuchtig? Und um ein paar ganz große Beispiele noch zu nennen, wenn wir davor stehen, ein neues Auto zu kaufen. Ich denke, da geht man nicht drauf los und sagt, das gefällt mir, das nehme ich. Man vergleicht. Brauche ich so ein großes Auto oder so ein kleines Auto geschickter? Wie ist der Verbrauch? wie ist das mit den Reparaturen, wenn Reparaturen kommen? Laufend müssen wir uns entscheiden und prüfen, ob das für uns geeignet ist. Ganz zu schweigen, wenn wir eine neue Wohnung suchen. Unsere jungen Geschwister haben mir gerade vorher erzählt, dass sie in Endersbach eine, ich weiß nicht, ob man es schon sagen darf überhaupt, der Bruder nickt, dass sie in Endersbach eine neue Wohnung haben werden demnächst. Und da ist auch die Frage, ist die Wohnung groß genug? Wie ist die Raumeinteilung? Ist es geschickt? Ist es praktisch für uns? Ist vielleicht eine S-Bahn-Station in der Nähe? Und all diese Fragen beschäftigen uns. Wenn ich ein anderes Beispiel nochmal nennen darf, Versicherung. Ist die Versicherung günstig? Sind die Konditionen geschickt oder ist die Versicherung zu teuer? Welche Leistungen bietet die Versicherung? Nachrichten, das wurde auch schon erwähnt, auch im Lied erwähnt. Ich denke, das ist ein ganz schwieriges Thema in der heutigen Zeit. Können wir den Nachrichten, die wir in der Zeitung lesen, im Radio hören, im Fernsehen sehen, können wir ihnen trauen? Sind sie wahr? Oder, wie es so schön heißt mit einem modernen Wort, sind es Fake Nachrichten, falsche Nachrichten, denen man nicht vertrauen kann. Wir wissen, aus Kriegsgebieten heißt es dann oft, diese Nachricht konnten wir leider nicht allgemein überprüfen und wir können nicht bestätigen, ob es so stimmt, wie diese Nachricht jetzt herüberkommt, ob es stimmt, ob sie wahr ist oder ob sie falsch ist. Auch als Menschen werden wir laufend beurteilt. Das geht schon los, denke ich mir, in Krankenhaus als kleines Baby. Die Gesundheit wird überprüft. Da ist das Kind noch gar nicht angezogen, da wird es schon überprüft, ist es gesund zur Welt gekommen. Und so geht es weiter bis ins hohe Alter rein. Wie steht's mit der Gesundheit, mit dem Blutdruck, ist alles in Ordnung? Und dann ein Thema, was vielleicht auch einzelne schon von uns betrifft, wie ist es mit der Fahrtauglichkeit? Kann ich überhaupt noch Auto fahren? Wir haben einen Bruder in der Gemeinde, über 90, und er fährt noch immer Auto in unserem Ort. Und sicher fragt er sich auch manchmal, kann ich es noch wagen, mit über 90 mit dem Auto unterwegs zu sein? Oder bin ich eine Gefährdung? Gefährde ich mich selber und womöglich auch andere Menschen? Also ständig müssen wir prüfen und fragen, wie gesagt, ganz zu schweigen von Prüfungen, die dann beginnen. Ist das Kind geeignet schon für den Kindergarten? Ist es für die Schule geeignet? Welche Noten hat es? Wird es die Klasse bestehen oder muss es eine Klasse wiederholen? Und das geht dann weiter mit dem Beruf. Welcher Beruf ist der richtige aufgrund der Begabungen? Und so haben wir viele Gebete, denke ich, in unserem Leben. Der Alltag ist umgeben von Prüfungen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Man kann sagen, diese Jahreslosung, die trifft voll rein, auch in unser Alltagsleben. Jedenfalls das, was wir so als einzelnen Satz, und hier habt ihr ihn ja auch sehr schön nochmal optisch vor euch, jedes Mal im Gottesdienst. Und da kann man wirklich fragen und sagen, das ist ein Satz, den brauchen wir in unserem Alltag. Der umgibt uns, der beschäftigt uns jeden Tag. Viele Entscheidungen sind zu treffen und zu prüfen, ist das geeignet für mich oder ist es nicht geeignet? Ist es richtig oder ist es falsch? Entspricht es der Wahrheit? Wir haben, wie gesagt, auch in diesem Jahr eine schöne, kurze, knackige und klare Jahreslosung, die für dieses Jahr als Motto ausgewählt wurde. Auch im letzten Jahr hatten wir, denke ich, auch so eine kurze, prägnante Jahreslosung. Ich will nicht testen, wer sie noch weiß, aber ich vermute, die meisten von euch werden sie noch kennen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. War auch so ein kurzer, knackiger Satz, der uns im letzten Jahr begleitet hat. Ein Satz aus dem ersten Korintherbrief, aus dem 16. Kapitel aus den letzten Versen. Und dies ja ist auch ein Satz ausgewählt aus dem 1. Thessalonicher Brief, aus dem 5. Kapitel, aus dem Abschlusskapitel des 1. Thessalonicher Briefes. Das sind nochmal viele so kurze, prägnante Sätze zusammengestellt. Das, was dem Paulus und seinen Mitarbeitern noch wichtig war, haben sie da nochmal auf den Punkt gebracht, in der kurzen, knackigen, verständlichen Art und Weise. Die Korinther, eine junge Gemeinde, die diesen Brief von Paulus bekommen hat. 5 Kapitel, wie gesagt. Es war ja die Gemeinde in Thessalonich, die zweite Gemeinde in Europa, die Paulus und seine Mannschaft gegründet hatten. Zuerst haben sie Philippi gegründet und dann sind sie weitergezogen. Da mussten sie ja verlassen, haben sie ja viel erlebt, viel turbulente Dinge, wird ja gut beschrieben in Kapitel 16 in der Apostelgeschichte, was dort alles los gewesen ist, bis Gefängnisaufenthalt, und sie mussten also diese Stadt auch fluchtartig verlassen. Es gab keine Synagoge, sondern eine kleine Gebetsstelle am Fluss, die sie angelaufen haben, wo sie Frauen getroffen haben im Gebet und denen sie die gute Botschaft von Jesus weitergesagt hatten. Und wie gesagt, die zweite Station war dann an der Westküste in Thessalonich. Man kann davon ausgehen, dass die Gemeinde 49 nach Christus entstanden ist durch Paulus. Wie gesagt, die beiden anderen Begleiter waren Silas und Timotheus. Und für mich das Erstaunliche, was ich gelesen habe, dieses Thessalonich war nicht irgendein kleiner Ort, sondern eine Großstadt. Eine Großstadt in der damaligen Zeit, 1. Jahrhundert. Ich habe gelesen, 100.000 Einwohner, also eine gewaltig große Stadt eigentlich, eine große Hafen- und Handelsstadt mit 100.000 Einwohnern. Es gab eine Synagoge, wo sich die jüdischen Menschen getroffen haben, um dort ihre Gottesdienste jeweils am Sabbat zu haben. Diese Stadt lag an der großen römischen Straße, an der Via Ignatia. Das war die Verbindungsstraße zwischen dem Osten und dem Westen, also eine große Handelsstadt, wie gesagt, an einer großen Straße damals schon. Es waren, so heißt es in der Apostelgeschichte 17, wenige Juden, die zum Glauben gekommen sind, aber viele griechische Heiden und vornehme Frauen. Und die werden extra erwähnt und ich denke, das ist eine gute Sache. Diese drei Gruppen sind also zum Glauben gekommen. Und wir können uns vorstellen, dass das den Leitern und dem Vorstand der Synagoge nicht so gefallen hat, dass da Leute aus ihren Reihen zum Glauben an Jesus durch die Missionsarbeit, durch die Verkündigung von Paulus zum Glauben gekommen sind. Und entstand Eifersucht. Wo gehen die jetzt hin? Was machen die dort? Warum sind die nicht bei uns geblieben? Haben wahrscheinlich diese Leiter der Synagogengemeinde gefragt. Und es ging so weit, dass sie also Leute zusammengerottet haben, die dann die auf gut Deutsch vertrieben haben, und die Geschwister haben gesagt, die Leitenden in Thessalonich, es ist besser, Paulus, du verschwindest hier, sonst kriegen wir alle große Schwierigkeiten. Und er ist dann, ich sage mal mit meinen Worten, bei Nacht und Nebel, hat er die Stadt verlassen, ist nach Beröa weitergezogen und dort kamen ebenfalls Menschen zum Glauben. Das war ja so die Art von Paulus, dort, wo er aufgetaucht ist, die Botschaft mitzubringen. Die gute Botschaft von Jesus, Menschen für Jesus zu gewinnen, und es entstand dort auch eine Gemeinde. Später ist er dann nach Athen weitergezogen. Aber ihn hat natürlich interessiert, was ist geworden aus diesen Geschwistern in Thessalonik? Wie gesagt, eine junge Gemeinde, ein Jahr alt, hat sich schon was verfestigt, ist was geblieben von der Missionsarbeit oder sind sie alle wieder auseinandergelaufen, weil niemand da war, der sie auch geistlich zusammengehalten hat und die Lehre vertieft hat. Und dieser Timotheus, den der Paulus dann da hingeschickt hat, geht doch mal schauen, was da los ist in Thessalonik. Der bringt also eine großartige Botschaft mit und sagt ihm, Paulus, du musst dir keine Gedanken machen, die Gemeinde steht fest im Glauben. Großartig, denke ich, wenn so berichtet werden kann, dass ein guter geistlicher Kern dort geblieben ist und es sind Menschen dazugekommen sind. Sie sind standfest im Glauben und auch in der Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn. Das ist der Bericht des Timotheus, den er also mitgebracht hat. Der Glaube ist vorbildlich sogar von der Gemeinde. Das wird auch so geschildert in seinem Brief, ersten Brief an die Thessalonicher im ersten Kapitel. Trotz der Bedrängnis und der Verfolgung durch die jüdische Bevölkerung und die Aufgestachelten, die dort, ich sag mal mit meinen Worten, ein bisschen Rabatz machen mussten. Geht doch mal hin, bringt da ein bisschen Unruhe rein in diese neue christliche Bewegung. Das kann doch nicht sein. Wir sind doch die Leute, die hier schon immer und lange schon unsere Gemeindearbeit machen. Und jetzt kommt dieser Paulus daher und bringt also diese Botschaft von Jesus. Und ich lese uns ein paar Verse aus dem ersten Timotheusbrief. Da heißt es, also in diesem Bericht, den der Timotheus ihnen bringt, 1. Thessalonicher 1, 6 und 7, und ihr seid unserem Beispiel gefolgt, heißt es da, und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Großartige Sache, was dort also geblieben ist von der Verkündigungsarbeit des Paulus. Aber es gab natürlich vielleicht noch ein zweites. Im zweiten Kapitel schreibt er, und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Also großartiges Zeugnis, was der Timotheus dort dem Paulus weitergeben kann und dem Silas und ihnen sagen kann, macht euch keine Gedanken, die sind ein großes Beispiel und die Botschaft hat sich sogar ausgebreitet. Aber die schauen genau hin und ich denke, das ist auch wichtig, im persönlichen Leben, im persönlichen Glaubensleben genau hinzuschauen und auch in unseren Gemeinden genau hinzuschauen. Und sie schauen auch, ich sag mal mit meinen Worten, was ist ausbaufähig? Ja, ich sag immer so gerne, wo ist noch Luft nach oben? Geistlich gesehen, im Glauben gesehen, wo ist Luft nach oben? Wo ist Entwicklungspotenzial, würde man vielleicht auch sagen können. Und da gibt es auch einen Hinweis im vierten Kapitel, habe ich mir angestrichen, den Vers 10. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, heißt es da, dass ihr darin, nämlich in der brüderlichen Liebe, davon ist vorher die Rede, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Da ist immer noch Luft nach oben, in der brüderlichen Liebe, in der Liebe zu den Schwestern, zu den Brüdern in der Gemeinde. Da kann noch mehr passieren, dass auch noch mehr Ausstrahlung nach außen passiert. Aber dann gibt es noch ein Thema, wo man genau hinschauen muss. Und zwar ist das die Arbeit, die sie auch noch gemacht haben dort in der Gemeinde. Dort gab es natürlich auch Schwierigkeiten, wie es überall Schwierigkeiten gibt, weil der Böse natürlich daran interessiert ist, so ein bisschen aufzumischen in eurer Gemeinde, in unserer Gemeinde, damals, zu allen Zeiten. Ja, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, heißt es an einer Stelle, sondern richtig mit Kräften, die Wachstum, die gute Entwicklung verhindern wollen im geistlichen Sinne. Und da habe ich mir auch einen Vers angestrichen in meiner Bibel. Da heißt es im 5. Kapitel, dass es in der Gemeinde auch unordentliche Leute gab. Weist die Unordentlichen zurecht, heißt es da im 5. Kapitel. Es gab Unordentliche auch, die auch dort in der Gemeinde gewesen sind. Und im zweiten Brief, der wurde kurz nach dem ersten geschrieben, da heißt es im dritten Kapitel an einer Stelle, da wird es nochmal näher erläutert, denn wir hören, im 11. Vers, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Oh lala, auch das war in dieser jungen Gemeinde festzustellen. Und da machte auch nicht den Teppich drüber, so, ja, ist alles in Ordnung, wir wollen da nicht so genau hinschauen, sondern das wird hier sogar im Wort Gottes in der Bibel erwähnt. Und dann heißt es weiter im 12. Vers, 2. Thessalonicher 3, Vers 12, solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Was war da passiert? Es waren Leute in der Gemeinde, die haben sich so mit der Wiederkunft des Herrn beschäftigt, dass die gesagt haben, der Herr wird bald kommen, wir werden unseren Job kündigen, wir brauchen das nicht mehr. Und natürlich die anderen Geschwister in der Gemeinde haben gesehen, Mensch, die machen gar nichts mehr. Und sie mussten sie, weil sie ja ihre Glaubensgeschwister waren, mitversorgen. Und das hat sich auch irgendwie weiter verbreitet bis Paulus hin. Und er muss sie ermahnen, Leute, so geht es nicht. Ihr müsst bei der Arbeit bleiben. Wenn ihr nicht arbeitet, steht hier, sollt ihr auch nicht essen. Ja, jeder soll das noch machen, was er machen kann natürlich. So ist das, denke ich, damals auch schon gewesen. Da wurde nicht von jemand verlangt, der alt und gebrechlich und krank war, natürlich das zu bewerkstelligen, was gesunde Menschen noch tun konnten, sondern das, was jeder noch machen konnte, sollten sie auch tun. Also es waren da schon ein paar Dinge auch gewesen, wo sie genau hingeschaut haben. Also einerseits großartig, auch die geistliche Entwicklung, die geistliche Ausstrahlung der Gemeinde dort, Menschen auch darüber hinaus, über die Gemeinde hinaus, zum Glauben gekommen und auf der anderen Seite auch ein paar in der Gemeinde, die man tadeln musste, die man ermahnen musste. Und Paulus hat es dann im zweiten Brief richtig auf den Punkt gebracht. So geht es nicht, liebe Leute. Der Herr wird kommen und es ist gut, wenn ihr das im Blick behaltet, aber solange, wir wissen nicht die Zeit und die Stunde, wann er kommen wird, das hat er Ihnen wahrscheinlich auch klar gemacht, und solange müsst ihr euch rühren. Jeder das tun, dass er, wie gesagt, seinen Lebensunterhalt damit bestreitet. Also das war die Situation damals. Vorbildlich, aber es gab auch ein paar Dinge, die man nicht unter den Teppich kehren musste und die auch hier in der Bibel im zweiten Brief dann deutlicher erwähnt wurden. Um nochmal zurückzukommen auf das, was ich euch am Anfang gesagt habe, dass wir Menschen sind, die in unserem Alltagsleben mit unserem Verstand viele Dinge prüfen müssen, ob es geeignet für uns ist und nicht geeignet. Ich denke, in unserer Jahreslosung geht es noch um etwas anderes. Und darum habe ich das als Frage formuliert: Ist die Jahreslosung wirklich so gedacht, dass alles Mögliche, wie geschildert, aufgezählt wird und geprüft werden soll, oder geht es noch ein Stück tiefer? Und oftmals ist es ja wichtig, dass wir bei solchen Versen, die so als markante Verse und Begleiter durch ein Jahr hindurch, dass man da noch das Umfeld ein bisschen anschaut. Und ich denke, die zwei Verse davor und der Vers danach, nach der Jahreslosung, die muss man ebenfalls im Blick behalten. Und deshalb möchte ich sie uns kurz lesen. Und es sind, wie schon gesagt, auch sehr kurze, prägnante Verse. Hier im letzten Kapitel, er kommt doch mal richtig zur Sache und sagt ihn noch mal so, dass es, denke ich, jeder auch verstehen kann. In kurzer Form, nicht in großen Schachtel setzen, sondern in kurzer Form, was er denkt, was als Zusammenfassung des ersten Briefes nötig war. Und da heißt es dann, 1. Thessalonicher 5, Abvers 19, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, und jetzt die Jahreslosung, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Wirklich kurze Verse, denke ich, die kommen an vielen Stellen nicht so kurz vor, aber hier in diesem letzten Kapitel kommen lauter kurze Verse vor, um das Ganze nochmal auf den Punkt zu bringen. Das ist also, wie gesagt, das Umfeld der Jahreslosung, was man auch bedenken muss. Und ich denke, das gehört inhaltlich auch zusammen. Den Geist dämpft nicht. Das heißt, das Feuer, das, was euch begeistert am Glauben, das unterdrückt nicht, haltet es nicht unter den Tempel, das lasst raus. Den Heiligen Geist lasst raus. Wir werden vielleicht erinnert an die Pfingstpredigt des Petrus, als er da in Apostelgeschichte 2, wird das ja beschrieben, so eine gewaltige Predigt gehalten hat, Verknüpfung mit dem Alten Testament, mit der Gegenwart damals zu Pfingsten, als die vielen tausend Menschen dort in Jerusalem zusammen war. Da heißt es auch, eine große Begeisterung ist entstanden. Da ist was abgegangen, würden junge Leute vielleicht formulieren. Das Feuer sollen sie nicht dämpfen. Und Feuer zu dämpfen, das ist, wir sehen leider die Bilder jetzt auch von Los Angeles, wo es da an vielen Stellen furchtbar brennt, das ist sehr schwierig. Und ich denke, geistliches Feuer, wenn das so richtig rausgelassen wird, das sollte man nicht dämpfen. Das steht hier jedenfalls. Dem Heiligen Geist sollen sie Raum geben. Sie sollen auch zulassen, dass der Heilige Geist ihr Leben regiert. Ja, sie sollen sich vom Heiligen Geist bestimmen lassen, schreibt er ihnen. Sie sollen sich aber auch korrigieren lassen. Wir haben gerade von den Unordentlichen gehört. Die sollen sich auch korrigieren lassen, sollen nachdenken. Hat er recht, der Paulus? Wir haben die Arbeit niedergelegt. Ist das ganz in Ordnung, auf den Herrn allein zu warten und sich von anderen zu versorgen zu lassen? Das kann auch nicht in Ordnung sein. Das ist das Erste. Und dann heißt es, prophetische Rede verachtet nicht. Prophetische Rede, Trost, Ermutigung, Stärkung, kann man darunter verstehen, sollen sie nicht verachten. Manchmal steht auch der Begriff Weissagung, sollen sie nicht verachten. Im Alten Testament war es ja so geregelt, dass Gott Propheten, Sprachrohre ausgewählt hat, besondere Männer und auch Frauen ausgewählt hat, die die göttliche Botschaft für die Gegenwart, für das, was gerade anstand, aber auch im Blick auf die Zukunft den Menschen weitersagen sollten. Und dort heißt es dann, so spricht der Herr. So heißt es von den Propheten im Alten Testament an vielen Stellen, so spricht der Herr. Und da ist es schwierig gewesen, etwas dagegen zu sagen. Nicht für die Könige, nicht für die Priester, nicht für das normale Volk, wenn es dort heißt, so spricht der Herr. Und ich denke, im Neuen Testament ist es seit Pfingsten anders geregelt. Da heißt es, jeder hat den Heiligen Geist bekommen. Sie ließen sich taufen und bekamen den Heiligen Geist. Kann man nachlesen, Apostelgeschichte 2, nach der Predigt des Petrus. Alle haben es bekommen, alle haben diese Verbindung zu Gott durch den Heiligen Geist bekommen. Es ist also seit im Neuen Bund anders geregelt. Alle Gläubigen wurden mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Da heißt es nicht, die Apostel, die geben euch dann weiter, was der Wille des Herrn ist, sondern Gott hat euch durch den Heiligen Geist ebenfalls mit ihm in Verbindung gesetzt und er wird euch durch den Heiligen Geist ebenfalls Weisungen erteilen und sagen, was dran ist in eurem Leben. Aber das Problem ist natürlich, dass wenn alle den Heiligen Geist haben, dass da oftmals so eine Vermischung da ist zwischen dem Göttlichen, das, was Gott möchte, und das, was einzelne Menschen sich vorstellen. Und das auseinanderzuhalten, ist schwierig. Und deshalb auch diese Jahreslosung, deshalb auch diese Jahreslosung des Prüfens. Wenn einer sagt, ich sage mal ein Beispiel, ein vielleicht krasses Beispiel, junger Mann geht zur jungen Frau und sagt, der Herr hat mir gezeigt, du sollst meine Frau werden. Oh, mir hat das nicht gezeigt, sagt sie vielleicht. Dann wird es ein bisschen schwierig oder umgekehrt natürlich. Die Frau sagt, du sollst mein Mann werden. Dann wird es ein bisschen schwierig, ja, wenn beide diese Erkenntnis nicht bekommen haben. Und das soll ja schon manchmal vorgekommen sein, habe ich gehört. Ich habe mir nochmal einen Vers angestrichen, einen Vers angestrichen, 2. Thessalonicher 2. Da heißt es, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemand verführen in keiner Weise. Also die, die schon gesagt haben, wir werden jetzt nicht mehr arbeiten, der Herr kommt bald, da sagt dieser Vers schon das Gegenteil, denke ich mir, und sagt, es könnte auch sein, es dauert länger. Es dauert länger. Die Jünger haben ja auch den Herrn gefragt, wann wird es sein? Was hat der Herr ihnen gesagt? Ich weiß es nicht, allein der Vater weiß es. Und wir wissen, es sind schon mehrere hundert Jahre, 2000 Jahre vergangen, seit Jesus das seinen Jüngern damals gesagt hat. Und wir müssen geduldig warten. Vielleicht erlebt es noch der eine oder andere von uns, vielleicht auch nicht. Ich denke, da sind wir ein bisschen auch auf Warten verwiesen. Es wird nicht nach unseren Wünschen gehen und das ist das Schwierige. Sie haben einige gesagt, der Herr kommt bald, wir müssen nicht mehr arbeiten. Und andere haben gesagt, vielleicht dauert es länger, ihr solltet noch arbeiten. Also lasst euch hier nicht verführen, so hat es jedenfalls der Paulus dann im 2. Brief ihnen klar gemacht. So, deshalb auch das Prüfen. Notwendigkeit des Prüfens heißt es dann, prüft aber alles. Wichtig, die prophetische Rede, die Weissagung nicht überzuschätzen, aber auch nicht gering zu schätzen. Beides ist da und wie gesagt, es ist eine Spannung und man kann nicht sie so einfach zu lösen und manches kann man gar nicht lösen. Zum Beispiel, wann der Herr wiederkommt, keiner weiß es. Es sind viele Zeichen da, aber wann es passiert, ganz genau. Es haben ja immer auch fromme Menschen versucht, so einen Zeitpunkt festzulegen, habe ich gelesen. Und es ist viel Zeit vergangen. Und immer wieder haben sich welche geirrt, weil es weiß keiner. Wenn es keiner weiß, dann sollte man auch, denke ich, nicht in dieser Frage spekulieren. Jedenfalls heißt es, das Gute sollen wir festhalten. Das ist der zweite Teil der Jahreslosung. Prüft alles und behaltet das Gute. Was sollen wir festhalten? Was sollen wir festhalten? Der Wille Gottes ist unsere Heiligung. Das heißt, unsere geistliche Lebensgestaltung, die sollen wir im Blick behalten. Um das geht es. Was ist wichtig für unser geistliches Leben? Das ist, denke ich, der entscheidende Punkt, den wir festhalten sollen. Wir sollen das Böse, so heißt es dann im nächsten Vers, wir sollen das Böse in jeder Gestalt meiden. Das heißt, das Gute festhalten und das Böse meiden, das Böse fernhalten. Das heißt zum Beispiel, haltet euch von falschen Prophetien fern. Das will er Ihnen auch damit sagen. Keiner weiß die Stunde, wann unser Herr wiederkommt. Und das war ein wichtiges Thema gewesen für die Thessalonicher. Eins der Themen, es gab nicht so konkrete Themen, die viele andere Gemeinden hatten, wo sie Paulus um Rat gefragt haben und er ihnen dann in den Briefen Ratschläge erteilt hat. Ich sage es mal so ganz verkürzt. Das war nicht so ihr Problem, aber das mit der Wiederkunft war schon eins der großen Fragen. Oder was wird mit den Menschen, die gestorben sind, wenn Jesus wiederkommt und die noch leben? Wer wird zuerst entrückt? Solche Fragen haben sie auch beschäftigt. Und eine zweite große Frage war, das mit der Wiederkunft, wann wird Jesus wiederkommen? Beim Prüfen, denke ich, geht es darum, herauszufinden, was glaubensfördernd ist, um Gottes Willen tun zu können. Und das zu meiden, was glaubenshemmend ist. Darum geht es und das wird, denke ich, hier angesprochen. Es werden nicht so sehr und in erster Linie die Dinge angesprochen, die uns tagtäglich in unserem Alltag beschäftigen. Ich habe vorher ein paar Beispiele genannt, die dürfen wir auch mit Verstand erlösen. Viele dieser Fragen und in manchen dürfen wir auch Gott einbeziehen, wo es um Glaubensdinge geht, um Glaubensfragen geht. Aber ich denke, in dieser Jahreslosung, in diesem Jahr, da geht es vor allem um Glaubensfragen und deshalb auch diesen Zusammenhang mit den zwei Versen vorher, die ich gelesen habe, und dem einen Vers noch nachher. Also in diesen vier Versen, das sind die Dinge, die hier angesprochen werden. Also zu prüfen, was ist glaubensfördernd, was sollen wir festhalten, was ist glaubenshemmend, was sollen wir einfach lassen, wovon sollen wir uns trennen, wovon sollen wir uns fernhalten. Eine letzte Stelle, die ich gerne lesen möchte, die schreibt Paulus den Römern später. Im Römerbrief, Kapitel 12, da heißt es, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Da kommt dieser Begriff prüfen auch nochmal vor. Und den wollte ich auch nochmal gerne zum Schluss nennen. Mit der Jahreslosung 2025 traut Gott uns Christen, damals den in Thessalonich und den Christen, die damals gelebt haben, die unter anderem durch die Missionsarbeit des Paulus und seiner Mitarbeiter zum Glauben gekommen wären, und auch uns heute in Hohenacker, in Urbach und überall auf der Welt traut uns jede Menge zu und möchte uns alle mit seinem Heiligen Geist ausrüsten. Wir haben ihn bekommen, aber er möchte uns mehr davon geben. Es ist ausbaufähig, denke ich mir, um damals und auch in unserer Welt heute ein kraftvolles Zeichen und Zeugnis seiner Liebe zu sein. Lasst euch herausfordern, und das wünsche ich mir und uns in unserer Gemeinde ebenfalls, das zu prüfen, was uns im Glauben vorwärts bringt, was auch seinem Wort entspricht, und das zu lassen, was uns hemmt in unserem Glauben, in unserer Glaubensentwicklung, und was auch in seinem Wort noch ein Geheimnis ist, die Wiederkunft des Herrn, wo wir auch nicht spekulieren müssen. Es wird kommen, und wichtig ist, dass wir treu erfunden werden. So heißt es auch in der Bibel. Das ist, denke ich, das Entscheidende, dass wir mit Begeisterung dabei sind, mit Begeisterung unterwegs sind, um unsere Aufgabe zu erfüllen, die Gott uns zugedacht hat. Und ich denke, die ist ganz verschieden. Bei jüngeren Menschen, bei älteren Menschen, bei jemand, der neu zum Glauben gekommen ist, bei Menschen, die lange schon im Glauben sind, die ist ganz verschieden. Aber Gott möchte mich, Gott möchte uns alle gebrauchen, auch im neuen Jahr. Und dazu möchte ich euch viel Freude wünschen, Gottes Segen wünschen. Seid fröhlich mit dabei. Vielleicht lese ich uns noch einen sehr schönen Vers oder drei Verse, die sind ja sehr kurz im fünften Kapitel, wie gesagt, die auch Paulus ihnen noch mitteilt. Und zwar heißt es da in Vers 16, seid alle Zeit fröhlich. Wir dürfen nicht als Trauerlappen unterwegs sein, sondern als fröhliche Menschen. Wir haben Jesus in unserem Herzen und wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Wir haben davon gesungen. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Vertraut auf Gott, hat es im anderen Lied geheißen. Seid fröhlich alle Zeit. Ein zweites, betet ohne Unterlass. Das heißt, seid mit Gott in Verbindung. In unserem Alltag, in festen Gebetszeiten, in unserer Andacht, in festen Gebetszeiten, aber auch mittendrin. Herr, schön, dass ich Sie getroffen habe, dass wir ein kurzes Gespräch hatten, dass ich ihr was Gutes sagen durfte. Beim Einkaufszentrum, ich treffe viele Leute bei uns in Urbach beim Einkaufszentrum, bei der Quelle praktisch, die viele Leute anlaufen natürlich, da trifft man Leute. Jetzt ist die Frage, bin ich in Hektik? Oh, tut mir leid, keine Zeit. Oder, ja, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen. Hallo. Ich denke, was sage ich ihm? Betet ohne Unterlass. Ich denke, solche kurzen Gebete, die sind dann angebracht, um die richtigen Worte zu finden. Und das Dritte, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Als dankbare Menschen unterwegs zu sein. Ich sage immer, wir leben auf der Sonnenseite dieser Welt. Wenn wir das Elend sehen und überlegen, jeder Zehnte hat nicht genug zu essen jeden Tag. Und bei uns, die Supermärkte sind voll. Halleluja. Es ist ein Geschenk, es ist eine Gnade, dass wir in so einem Land leben dürfen, dass ich die 75 Jahre so in diesem Land leben durfte, seit 49 bis heute. Es ist ein Geschenk Gottes, es ist nicht mein Verdienst. Mein Vater musste in den Krieg als 18-Jähriger. Und ich denke, in euren Familien werdet ihr Ähnliches erzählen dürfen. Es ist ein Geschenk Gottes und ich habe eine große Dankbarkeit wie gesagt, in so einem Land auf der Sonnenseite dieser Welt leben zu dürfen. Und ich bete dafür, dass auch die nächste Regierung mit so viel Weisheit von oben ausgerüstet wird, dass sie das Gute auch für uns Menschen auch weiterhin im Blick hat. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn dann das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch, an uns, an euch in Thessalonich damals, an uns heute. Amen.